nicht nur wüsste, ob die Christen recht haben. Wir wollen dazu aus Johannes 4 einige Verse von Vers 39 anlesen. Meine lieben Freunde, wenn wir hier von Christen sprechen, dann meinen wir natürlich die echten, nicht die 900 Millionen, die laut Statistik Christen sind, sondern die, die wirklich Jesus Christus im Glauben angenommen haben als ihren Erretter und Herrn. Das Wort, das wir gelesen haben, zeigt uns, wie Menschen zum Herrn kommen können. Der erste Anlass war das Zeugnis einer Frau. Und auch davon wird schon gesagt, sie glaubten. Aber das wurde dann alles gewissermaßen hinweggespült durch die persönliche Begegnung mit dem Herrn. Und sie sagen dann zu der Frau: Ach, das war ja gar nichts, was wir von dir hatten. Das war nur der Anfang. Und das ist immer der beste Weg. Man gibt denen, die einem von dem Herrn sagen, so viel Vertrauen, dass man ihn selbst sucht. Und dann findet man hin und kommt zu einer wirklichen Klarheit. Die Christen, die auf dem Boden der Bibel stehen, haben ja eine wunderbare Botschaft. Und sie haben die Botschaft nun schon seit 1900 Jahren. Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte der Menschheit dazu eine Parallele gibt. Weltanschauungen, philosophische Richtungen, sie alle kommen und gehen. Aber die Botschaft des Evangeliums, die ist geblieben. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns liebt. Und eine der schönsten Aussagen darüber steht in Johannes 16, Vers 27. Da sagt der Herr Jesus: Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Das ist ein gewaltiges Wort. Und da muss man sich daran erinnern, wer der Vater ist. Das ist der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge. Und dann sagt der Herr Jesus denen, die ihm glauben, dass sie ewiges Leben haben. So finden wir es in Johannes 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Vergleichen wir damit einmal die allgemeine Stimmung unter uns Menschen. Billy Graham hat einmal gesagt, die meisten Menschen führen ein Leben stiller Resignation. Da hat er recht. Ab und zu beobachte ich, wie auf der Straße oder in einem Laden irgendein Mann einen anderen fragt: Wie geht's? Dann habe ich schon oft gehört, dass der nur antwortet: Es muss. Das ist eine traurige Sache. Wenn mein ganzes Leben daraus besteht, dass ich eben weitermachen muss, ich bin in der Tretmühle, ich kann gar nicht heraus. Stille Resignation. Schiller hat es in ein schönes Wort zusammengefasst: In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still auf rettendem Boot treibt in den Hafen der Greis. Ist das wirklich unser ganzes Leben? Unser Leben, soweit wir keine überzeugten Christen sind, wird weithin von der Angst bestimmt. Vor einigen Jahren hörte ich in einer Rundfunkandacht, dass ein Pfarrer sagte: Eine Umfrage hat ergeben, dass 87% aller jungen Menschen in Angst leben. Und das Erstaunliche: Angst vor dem Versagen. In einer Zeit, in der man alles erreichen kann, steht jeder in der Gefahr zu versagen. Man kann jeden Jungen fragen: Wie, du bist nicht Generaldirektor und nicht Professor geworden? Wäre doch möglich gewesen, warum denn nicht? Hast versagt. Und davor haben sie alle Angst. Und dann haben sie alle Angst vor der Krankheit. Wenn es hier soeben wehtut, ob es wohl Krebs ist, die kann nicht einmal mehr der Arzt beruhigen. Und dann empfinden sie die Sinnlosigkeit des Lebens. Ich habe kürzlich schon erzählt, dass einer unserer Mitarbeiter die Schulaufsätze von Jugendlichen ausgewertet hat. 60, 15-Jährige, was erwarten wir von der Zukunft? 48 von den 60 erwarteten absolut nichts. Sprachen davon, dass es das Vernünftigste sei, sich mit Hasch zu Tode zu flippen. Die Christen haben ein ganz anderes Bild. Erinnern wir uns einmal daran, was sie uns sagen. Sie sagen, dass der große Gott persönlich nach uns fragt. Wir haben sicher alle schon einmal etwas vom Pantheismus gehört. Das ist die Religion der Gebildeten. Die sagen Gott, aber gewiss, in der Blume, im Mitmenschen, in einem Hund, der dir treu zublickt, im Rauschen der See. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber nicht, dass er in der Welt ist. Einer unserer Brüder hat dazu mal einen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, der Bäcker hat das Brot gebacken, er ist aber nicht im Brot. Und so hat Gott die Welt geschaffen und ist nicht in der Welt. Nein, er ist ein ganz persönlicher Gott, der unser Geschick lenkt. Wir Christen wissen auch nicht immer, warum Gott dieses oder jenes herbeiführt. Wir verstehen auch nicht immer den Weg, den er uns gehen lässt. Aber das eine wissen wir. Alles ist in seiner Hand. Und er weiß, was er tut. Und er liebt uns. Und irgendwie bringt er es zu einem guten Ende. Wir kennen nicht den Grund, aus dem er handelt, aber wir kennen den, der handelt, und das genügt uns. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. So lesen wir es in den beiden ersten Kapiteln der Bibel, so wird es in vielen Bibeltexten wiederholt, auch zum Beispiel in Römer 1, Vers 20. Und dieser Gedanke war bisher immer eines der stärksten Argumente für Gott. Wenn man mit Menschen über Gott sprach, dann sagten sie immer, gewiss, Gott muss es ja wohl geben. Wo soll denn sonst alles herkommen? Und nun hat man an die Stelle von Gott die elende Evolutionstheorie, die Entwicklungslehre gesetzt. Und die hat den Menschen so viel geraubt. Ich will einmal sagen, wie das Weltbild eines Menschen aussieht, der an die Evolution glaubt. Es wird ihm gesagt, du verdankst deine Existenz dem Zufall. Irgendwann, niemand weiß wann, irgendwo, niemand weiß wo, irgendwie, niemand weiß wie, da entstand durch Zufall die erste Zelle. Und wie ging's weiter? Immer Zufall, Zufall, Zufall und Selektion, Auswahl der Geeignetsten. Dann hat mein Leben keinen Sinn. Wenn ich nur zufällig hier bin, hat mein Leben keinen Sinn. Im Zufall ist kein Sinn. Und es ist etwas Schreckliches, sinnlos zu existieren. Wenn der Mensch sich jetzt erkundigt, nach was für einem Gesetz bin ich denn angetreten? Oh, sagt man ihm, da ist ein ganz hartes Gesetz. Die Auswahl der Stärksten, der Geeignetsten, alle anderen werden ausgemerzt. Da gibt's kein Recht, da gibt's nur Gewalt. Und wenn er dann fragt, habe ich denn Hoffnung, dass mal anders wird? Aber sicher ist Hoffnung vorhanden, aber nicht für dich. Weißt du, die Entwicklung, die geht so langsam. In 10.000 Jahren, dann kann man noch nichts sehen. Vielleicht in 100.000 Jahren, dann kann man einen gewissen Fortschritt feststellen. Was ist das für eine niederschmetternde Botschaft? Und diese Botschaft, die durchdringt doch unser heutiges Leben. Unser Leben ist sinnlos, da ist keine Geborgenheit, da ist keine Hoffnung. Das führt bei vielen Menschen entweder zu Aggressionen oder zu Depressionen. Entweder werden sie kampflustig und wollen alles angreifen, oder sie verzagen und können überhaupt nichts mehr erhoffen. Wie ganz anders ist die Botschaft der Bibel. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen der vornehmsten Abstammung sind, die wir überhaupt haben können. Es wird uns viel darüber gesagt, wie der Mensch geschaffen wurde. Da heißt es zunächst, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Es hat also eine Beratung stattgefunden. Da war keine Beratung, als Gott das Licht schuf. Da hat er nur kurz befohlen, es werde Licht. Aber beim Menschen hat eine Beratung stattgefunden. Dann heißt es, Gott formte den Leib des Menschen aus dem Boden der Erde. Da hat er im Gegensatz zu allem anderen bei der Schöpfung mit seinen Händen eingegriffen, wie es darum ging, den Menschen zu machen. Und dann hauchte er ihm seinen Odem ein. Er hauchte ihm sein Leben ein. Und als er ihn dann besah, da konnte er die Feststellung treffen, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. So sind wir Menschen unsagbar vornehmer und großer Abstammung. Und Gott will, dass wir dementsprechend leben, dass wir in seiner Gemeinschaft leben. Und er will uns einmal bei sich haben. Ach, die Botschaft der Bibel, die ist so groß und so gewaltig, dass man sich manchmal fragen muss, kann das denn überhaupt stimmen? So gewaltig ist die Botschaft. Kann das denn überhaupt stimmen, dass der allmächtige Gott für Menschen wie uns einen Platz im Vaterhaus hat und dass er uns bei sich haben will? Aber genau das wird uns gesagt. Und da wird uns gesagt, dass Gott herrscht, dass er über unser Leben bestimmt, dass nicht der Zufall unser Leben bestimmt. In 2. Chroniker 16, Vers 9, da steht ein schönes Wort, das heißt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an dem, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott hat uns alle heute gesehen. Er hat uns alle beobachtet. Er hat uns aber nicht beobachtet, wie einige denken, um festzustellen, ob wir hier oder da etwas falsch machen. Daran ist er gar nicht interessiert. Er hat uns beobachtet, um zu sehen, ob da einer ist, der ihm vertraut. Ob da einer ist, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und an dem will er sich mächtig erweisen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Und da müsste doch auch der Letzte sich fragen, stimmt die denn? Wenn die stimmt, dann will ich auch zu denen gehören, die Gott kennen und die Gott lieben. Gott bietet uns eine Zukunft, unsagbar schön. In Epheser 2 steht, das will ich aber eben lesen, in Epheser 2 von Vers 7 an, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Man hat den Eindruck, dass der Apostel Paulus versucht, eine große göttliche Wahrheit in unserer armen menschlichen Sprache auszudrücken. Da tut er immer noch wieder ein Wort dabei. Ich lese es noch einmal. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese, in Christus Jesus. Ein andermal sagte Herr Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Das sind Aussichten, die sind so groß und so gewaltig, die kann nur Gott aussprechen und die kann nur der Gott der Liebe aussprechen. Ein anderer überhaupt nicht. Und demgegenüber wird auf unserer armen Erde behauptet, alles sei durch Zufall entstanden, da sei kein Gott. Diese Evolutionstheorie hat aber ein Gutes an sich. Sie zeigt uns, dass es zu dem Glauben an Gott nur eine Alternative gibt, nur eine andere Möglichkeit. Auf allen anderen Gebieten gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel fragt, wie soll man die Abrüstung betreiben, dann springen gleich 10 Mann vor und bieten einen Vorschlag. Wenn man fragt, wie kann man die Arbeitslosigkeit abschaffen, melden sich auch einige. Aber wenn man die Frage stellt, woher kommt alles, dann gibt es nur 2 Antworten. Die eine heißt, da ist ein großer, planender, allmächtiger Geist Gott, der hat alles geschaffen. Und die andere heißt, da ist alles von selbst entstanden. In unserem Zelt ist kein einziges Stück von selbst entstanden. Wäre ja schön, wenn da ab und zu etwas von selbst entstände. Unsere Liederbücher zum Beispiel, wenn die alt werden, müssen wir immer beschaffen. Hier ist absolut nichts von selbst. Und dann soll das große Universum und das Leben und die Vielfalt des Lebens, das soll alle von selbst entstanden sein. Die Bibel sagt uns, dass das Große, denn unsere Schöpfung ist der Welt, ist etwas Großes, von einem noch Größeren kommt. Und die Evolution sagt uns, dass das Große vom Allerkleinsten und Allerdümmsten kommt. Da bleibt die eine Wahrheit übrig. Im Anfang schuf Gott. Wie ist denn nun Gott? Auch darüber sagt uns die Bibel so viel. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, Gott ist heilig. Das steht zum Beispiel in Offenbarung 4, Vers 8. Die heiligen Engel, die vor dem Thron Gottes stehen, die rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr, die ganze Erde ist seine Herrlichkeit voll. Das ist Jesaja 6. In der Offenbarung heißt es, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der da war, der da ist, der da kommt. Das ist das Erste, das man wissen muss, wenn man nach Gott fragt. Jeder, der mit dem Gott der Liebe anfängt, liegt falsch und kommt nicht zum Ziel. Viele Menschen glauben, es sei selbstverständlich, dass Gott vergibt. Das stimmt nicht. Ich las einmal von dem Dichter Heinrich Heine Folgendes. Heine führte ein sehr ausschweifendes Leben. Und da wurde er einmal von einem Christen gefragt, wie denken Sie sich das eigentlich? Wie wollen Sie mit Gott zurechtkommen? Da hat Heine gesagt, Gott wird mir vergeben. Da hat der andere ihn gefragt, warum denn? Da hat Heine gesagt, das ist sein Beruf. So geht das nicht. Das ist eine unmögliche Auffassung. Die Bibel sagt uns, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und sie gebraucht den Ausdruck, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das muss vorne anstehen, wenn wir Klarheit über Gott haben wollen. Gott ist heilig, vollkommen wahr und vollkommen gerecht. Aber dann sagt uns die Bibel auch, 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Das heißt viel mehr, als wenn da stände, Gott übt Liebe. Gott ist Liebe. Nun weiß ich, dass von Zweiflern nicht so sehr bestritten wird wie dieses Wort. Da wird Gott verantwortlich gemacht für alles Elend auf unserer Erde. Ja, wissen wir denn immer noch nicht, dass wir das Elend selbst herbeiführen? Können wir denn Gott verantwortlich machen für die Kriege? Ich fordere jeden auf, mir eine einzige Kanone oder Bombe zu zeigen, die Gott gemacht hat. Bis jetzt sind sie noch alle von Menschen gemacht worden. Wie können wir denn Gott dann die Schuld in die Schuhe schieben, wenn es Krieg gibt und wenn Menschen unter den Waffen leiden? Gott fordert uns auf, einander zu lieben. Und in grober Missachtung seines Befehls schlagen wir aufeinander ein, beuten wir uns aus und fragen dann, wo ist denn die Liebe Gottes? Was sagt denn die Bibel über die Liebe Gottes? Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, so werden wir sehr bald feststellen, dass all die Texte, die uns genaue Auskunft über die Liebe Gottes geben und sagen, dass sich Gottes Liebe in der Gabe seines Sohnes zeigt. Ich zitiere zwei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da steht nicht, so sehr, dass er allen Menschen ein angenehmes, schönes Leben schenke. Nein, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Denn nur dadurch konnte er uns den Weg zum ewigen Leben öffnen. Und das ist sein Ziel für dich und für mich. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Gott ist Heiligkeit und Gott ist Liebe. Gott ist beides ganz und Gott ist beides gleichzeitig. Und Gott ist nicht heilig auf Kosten seiner Liebe und Gott übt nicht Liebe auf Kosten seiner Heiligkeit. Er zieht beides durch, vom Anfang bis zum Ende, seine Heiligkeit und seine Liebe. Und da hinein sind wir Menschen gekommen. Wir Menschen mit unserer Schuld, wir Menschen mit unserer Sünde. Und das ist auch für den allmächtigen Gott zu einem Problem geworden, zu einer echten Not, zu einer Frage, die er nicht mit der linken Hand lösen konnte, zu einer Frage, die hineingeschnitten hat in sein Herz. Das Problem hat nur der Sohn Gottes lösen können durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Darauf komme ich noch zurück. Vor uns liegt die Ewigkeit. Die meisten Menschen schalten ab, wenn sie davon hören. Die meisten Menschen versuchen nachzuweisen, dass es keine Auferstehung gibt. Ich kann die alle nicht verstehen. Ich freue mich bei dem Gedanken an die Auferstehung. Ich bin glücklich, dass da noch mehr kommt als die paar Jahre, die ich noch vor mir habe. Und ich weiß, dass das alles viel schöner wird als das Beste, was ich auf der Erde habe. Ich kann einen Menschen verstehen, der sagt, ich fürchte, ich habe daran keinen Teil. Aber einen, der sagt, glaub doch sowas nicht, nur keine Auferstehung, den kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber der eigentliche Grund ist der, die haben Angst vor der Abrechnung. Aber jetzt muss ich auf das Schönste und das Größte zu sprechen kommen, was Christen behaupten und was die Bibel uns sagt. Sie behaupten, dass Jesus, ja, dieser Mensch Jesus, der in Bethlehem geboren wurde und in Nazareth heranwuchs, dass der Sohn Gottes war, Sohn Gottes von Ewigkeit her, der menschliche Gestalt angenommen hatte. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist der eigentliche Kern des Neuen Testamentes. Und da erkennen wir überhaupt erst einmal, wie sehr Gott uns liebt. Gott hat dieses Opfer gebracht, seinen Sohn auf unsere Erde kommen zu lassen, damit er am Kreuz unsere Schuld sühnte. Jesus Christus war ohne alle Zweifel der edelste und größte Mensch, der je gelebt hat. Und er hat für sich in Anspruch genommen, der Sohn Gottes zu sein. Das hat noch nie ein Mensch getan. Das hat kein Religionsstifter getan. Das hat weder Buddha noch Konfuzius noch Mohammed gesagt. Das hat noch nie ein Philosoph oder ein Diktator gesagt. Kein einziger. Aber er der Reine und Heilige. Er der Einzige, von dem wir ganz sicher sein können, dass er uns nicht täuschen will. Er der Einzige, von dem wir ganz sicher sein können, dass er sich selbst nicht täuscht. Er war der Sohn Gottes, der in seiner Liebe sein Leben gab für uns. Nun weiß ich, dass Menschen von uns immer Beweise fordern. Und ich weiß, dass es gewisse Dinge gibt, die man einfach nicht beweisen kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich kann genau, wie der Apostel Paulus es sagt und wie wir es zu Anfang hörten, sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Aber beweisen kann ich es dir nicht. Aber ist uns schon einmal aufgefallen, dass die großen Dinge im Leben nie bewiesen werden? Stellen wir uns einmal vor, zwei junge Leute, die heiraten wollen, die gingen zu einem Psychologen und fragten ihn, können Sie uns beweisen, dass unsere Ehe glücklich wird? Der sagt, keineswegs kann ich das beweisen. Gehen Sie mal zu einem, der Statistiken führt. Der würde sagen, ich kann auch nichts beweisen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass 25% geschieden werden und dass weitere 25% fraglich sind. Aber was mit Ihnen wird, kann ich Ihnen nicht beweisen. Da kann man nichts beweisen. Und doch sind die meisten auch so vernünftig und heiraten. Alles Große ist ein Risiko. Und wenn du Gott erst in deiner Mausefalle fangen willst, ehe du ihm vertraust, dann wirst du ihm nie vertrauen. Gott erwartet von uns Glauben. Wenn wir einmal die Verhältnisse sehen, da ist der Schöpfer der Große und da sind wir die kleinen Geschöpfe, dann wird es uns sofort klar, wir können nicht antreten und sagen, hey, weiß mal nach, dass du da bist, weiß mal nach, dass das stimmt. Das gibt's überhaupt nicht. Warum verlangt denn Gott Glauben? Weil das ganze Elend der Menschheit durch den Unglauben gekommen ist. Wir kennen doch sicher die meisten von uns die Geschichte vom Sündenfall. Eva war unfähig, Gott zu vertrauen. Eva glaubte der Schlange. Die Schlange hat nichts bewiesen. Die Schlange hat keine Argumente gebracht. Die Schlange hat nur etwas behauptet, weiter nichts. Und Eva hat ganz einfach das geglaubt, was ihr passte. Weiter nichts. Und Gott erwartet von uns, dass wir ihm glauben. Und jetzt will ich dir einmal zeigen, was Unglaube heißt. Wir lesen in Johannes 3, Vers 17, wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ist denn Unglaube eigentlich so schrecklich? Die Bibel sagt uns, dass der eine eingeht in den Himmel, in die Herrlichkeit, weil er glaubt. Und dass der andere eingeht ins Verderben, in die Hölle, weil er nicht glaubt. Ist denn Unglaube eigentlich so schrecklich? Ich will einmal versuchen, dir zu zeigen, was Unglaube heißt. Gott lässt uns sagen, ich bin Liebe. Und was sagt der Unglaube? Nein, das nehme ich dir nicht ab. Ich glaube dir nicht, dass du Liebe bist. Du bist genauso selbstsüchtig, so ich-bezogen wie wir. Und wenn ich von dir abhänge, dann geht es mir nur schlecht. Dass du Liebe bist, glaube ich dir keinen Augenblick, nehme ich dir nicht ab. Gott sagt uns, ich bin gerecht. Ich werde einmal richten. Ich werde für vollkommene Gerechtigkeit sorgen. Jetzt kommt der Unglaube. Nein, das glaube ich dir nicht. Ich bin überzeugt, dass du eine höchste Unordnung duldest, dass dir völlig gleichgültig ist, was wir Menschen tun. Du wirst nie für Ordnung sorgen. Du bist überhaupt nicht an Ordnung interessiert. Von Gerechtigkeit hast du keine Spur. Du lässt alles geschehen, wie es geschieht. Du gerecht? Glaube ich dir nicht. Merken wir, was Unglaube heißt? Gott sagt uns weiter: Ich existiere und du stammst von mir ab. Und da gibt es doch Menschen, die Gott glatt die Existenz bestreiten. Merken wir, wie furchtbar Unglaube ist? Und wissen wir, wo er endet? Er endet in der Überzeugung, dass wir, die abhängigen kleinen Menschen, die höchsten sind, die es gibt. Dass das, was unser Verstand ausbrütet, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, das ist der Kern des Unglaubens. Und das lässt Gott nicht durchgehen. Darauf können wir uns verlassen. Unglaube ist die größte und tiefste und radikalste Verachtung Gottes, die man sich denken kann. Er sieht so harmlos aus. Da wird uns gesagt, naja, der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Der nicht glaubt, ist ein Verächter Gottes. Und keiner wird mit seiner Verachtung Gottes durchkommen. Ich sprach zu Anfang von dem Widerstreit, in dem Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe stehen. In dem Widerstreit, in den Gott gekommen ist, durch die Tatsache, dass wir Menschen Sünder sind. Gott hat dieses Problem dadurch gelöst, dass er in seinem Sohn unsere Schuld gesühnt hat. Die Bibel sagt uns, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Die Bibel sagt uns von Jesus Christus, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Ja, sie sagt uns noch mehr. Sie sagt uns von Jesus Christus, um unsere Übertretungen willen ward er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Jesus Christus sühnte als Vertreter der Menschheit unsere Sünde. Weil er sie gesühnt hat, kann sie mir vergeben werden. Im letzten und tiefsten wird nie eine Sünde vergeben werden. Jede Sünde muss gesühnt werden. Aber der Herr hat sie gesühnt, hat die Schuld bezahlt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und darum kann ein Mensch dort, wo die Schuld gesühnt wurde, Vergebung finden, Frieden finden mit Gott. Was kannst du nun tun, wenn du Gewissheit haben willst? Es gibt einen so einfachen Weg. Der Weg zu Gott steht jedem Menschen offen. Der Weg ist das Gebet. Du kannst zum Vater im Himmel rufen. Du kannst zu Jesus Christus rufen. Du kannst ihm all deine Zweifel vortragen. Du kannst ihm sagen, ich wüsste so gern, ob diese Botschaft wahr ist. Du kannst ihm sagen, ich empfinde das die Armut meines Lebens. Ich sehe die Not, in der ich stehe. Ich wüsste so gern, ob alles wahr ist. So kannst du ihn fragen. Und er gibt dir Antwort. Aber unter einer Bedingung. Es muss eine aufrichtige Frage sein. Du kannst ihn nicht fragen, wie man einen Fachberater auf der Erde fragt. Ich kann zu einem Rechtsanwalt gehen und ihn um seine Auffassung bitten, ob ich eine Sache verfolgen soll oder nicht. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann kann ich immer noch genau machen, was mir passt, was immer der geraten hat. Genauso kann ich einen Arzt und einen Architekten behandeln. Aber Gott kannst du nicht so behandeln. Gott wird dir nur Antwort geben, wenn du bereit bist, nach seiner Antwort zu handeln. Wenn du in letzter Aufrichtigkeit zu ihm kommst und ihn bittest, Herr, sag mir, was Sache ist. Sag mir, wie die Wirklichkeit aussieht. und was du mir offenbarst, das soll für mich entscheidend sein. Dann hast du ganz schnell deine Antwort. Bitte Gott, dass er dir einmal zeigt, wie er dich sieht. Dann ist die Frage, ob du ein Sünder bist, im Handumdrehen gelöst. Dann weißt du's. Bitte ihn darum, ganz aufrichtig. Und dann bitte ihn auch darum, dass er dir zeigt, wer Jesus ist. Dann erkennst du, dass er der Sohn Gottes ist, der deine Schuld gesühnt hat. Und dann findest du Frieden mit Gott viel schneller, als du geahnt hast. Der Herr Jesus wartet ja auf dich. Es ist ja nicht, als ob wir Menschen Frieden suchten und er nicht wollte. Er lädt uns, er fordert uns auf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er hat uns die wunderbare Zusage gegeben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt hängt alles davon ab, ob du kommst. Er wird dich nicht abholen. Er hat noch nie einen abgeholt. Der verlorene Sohn musste sich aufmachen und zu seinem Vater gehen. Wenn der nicht gegangen wäre, der wäre bis an sein Lebensende bei den Schweinen geblieben. Bartimäus musste aufspringen und zum Herrn kommen. Der Herr blieb stehen und ließ ihn rufen. Aber abgeholt hat er ihn nicht. Er holt auch dich nicht ab. Kommen musst du selbst. Alles ist bereit, aber kommen musst du selbst. Möge Gott dir schenken, dass du das verstehst. Möge Gott dir schenken, dass du kommst. Möge er dir schenken, dass du heute kommst. Denn heute ist der einzige Tag, über den wir Menschen wirklich verfügen. Möge Gott dir die Augen öffnen zu deinem eigenen Heil. Wir wollen aufstehen und beten.